Ja, dann bete ich zunächst mit uns. Herr Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der jeden von uns sieht. Du siehst uns, du bist ein sehender Gott und du kennst unsere Sorgen, du kennst unsere Ängste, Herr, aber auch unsere Sünden und unsere Zweifel. Herr, und wir wollen sie jetzt auch ganz bewusst abgeben bei dir. Auch Dinge, wo wir vielleicht jetzt innerlich schon wieder zu Hause sind, was uns erwartet, was zu tun ist. Herr, wir wollen ganz fokussiert auf dich sein und danke, dass du gegenwärtig bist hier mittendrin und dass du redest. Amen. Ja, 4 Tage liegen hinter uns und was euch nicht überrascht, aber ihr seid eine völlig normale Gemeinde. Ihr seid völlig normale Menschen. Das heißt, ihr seid verschieden. Wir alle sind verschieden. Wenn ich nur mal einen Eberhard anschaue und den Stefan, jeder ein wertvoller Bruder im Herrn, aber so wie ich die beiden einschätze, die sind verschieden. Ja? Nur körperlich, natürlich, Eberhard. In eurer Art seid ihr nicht verschieden. Du bist genauso ruhig und zurückhaltend wie er, ja? Völlig, völlig klar, Eberhard. Gut. Aber, und das ist das Tolle, so verschieden wir sind, haben wir alle eine Seele. Das zeichnet uns Menschen aus, dass wir nicht aus Stahl sind, nicht aus Holz und nicht aus Stein, sondern wir haben eine Seele. Und jeder erlebt, dass es in dieser Seele nicht immer ganz harmonisch und ruhig ist. Ja, sondern da geht es auf und ab. Jetzt haben wir alle Höhenzeiten hinter uns in dieser Freizeit. Ja, da war die Seele doch hoffentlich auf einer Höhe. Vielleicht bist du aber auch jemand, du kennst Tiefen gar nicht. Du kennst gar nicht Phasen in deinem Leben, wo du in einem Tief bist. Und wenn andere dann unten sind, fällt es dir wahnsinnig schwer, sie zu verstehen. Oder wir sind sogar hart zu ihnen und sagen, jetzt reiß dich mal zusammen und ja, jetzt tu mal nicht so. Und dabei können sie dann gar nicht anders. Und Gott schuf uns nicht nur mit einem Körper, er schuf uns auch mit einem Geist und mit einer Seele. Und hochinteressant ist ein Vers in 1. Thessalonicher 5, ich meine, es ist Vers 23, aber mit dem Vers nagel ich mich nicht fest. 1. Thessalonicher 5 steht, Gott bewahre euch unversehrt, wo? Laut? Geist, Seele und Leib. Da werden alle Bereiche aufgezählt, also wir haben eine Seele. Und unsere Seele ist es, die sehr oft angegriffen wird. Es ist ja auch kein Zufall, dass die Zahl nach oben geht mit psychischen, seelischen Problemen. An jeder theologischen Ausbildungsstätte nimmt es zu, dass Studenten im ersten Semester wieder gehen aufgrund Labilität. Sie sind dem Ganzen nicht gewachsen, dem Druck. Das nimmt zu. Und das hat nichts mit einer einzelnen Ausbildungsstätte zu tun, dass die zu hart wären, sondern das ist überall zu beobachten. Und das darf es ja geben, nicht falsch verstehen, weil wir Menschen sind und weil wir eine Seele haben, das darf es geben. Und dann ist es gut, wenn es gute Seelsorger gibt, wo wir dann auch in Seelsorge gehen können. Aber auch in der Seelsorge gibt es Grenzen. Es gibt so starke seelische Probleme, da braucht es fachlich-therapeutische Hilfe, aber dann ist auch nicht egal, wo suche ich die, wo gehe ich hin? Und weil eben unsere Seele in so einem Angriffsfeld steht und weil wir da wirklich herausgefordert sind, geht es um das Thema heute zum Schluss, Seelsorge an sich selbst oder nenne es auch geistliche Hygiene. Und versteht jetzt auch die kommenden Minuten nicht so, dass ich über alledem stehe. Auch ich habe heftigste Zeiten schon durchgemacht im Leben, ja, wo manche gar nicht denken, wenn sie mich immer nur hier vorne sehen und hören, dass der Höflin sowas kennt. Alles durch. Und wie oft war ich auch schon Gott dankbar, dann gute Seelsorger haben zu dürfen. Und von daher versteht es auch vielleicht eher in erster Linie als ein Zeugnis, als ein Erlebnisbericht, was ich dann so mit Gottes Hilfe erfahren durfte, als eine Art Vortrag oder Predigt heute Morgen. Und das Gute ist ja, wir sind unser Leben lang in der Lebensschule Gottes. Ja, Gott hat Geduld mit uns und Gott nimmt uns in seine Lebensschule hinein. Ich möchte zunächst ein Fundament legen. Zwei Fundamente. Das erste ist, nur eins ist nötig. Es ist ja immer wieder eine hilfreiche und eine zentrale Frage im Leben in der Nachfolge des Herrn. Um was geht es denn in erster Linie in unserem Christsein? Auf was kommt es denn hauptsächlich in erster Linie an? Und da kommt es nicht in erster Linie darauf an, wo ich überall mitarbeite, wie viel ich für den Herrn tue, wie viel ich ins Reich Gottes spende, was ich alles mache, tralala. Wie oft werde ich erwähnt, wie oft komme ich in christlichen Zeitschriften oder im Gemeindebrief vor. Es kommt überhaupt nicht in erster Linie darauf an, was Menschen über mich reden oder über mich denken, gar nicht. Sondern wir gehen in 1. Korinther 1, Vers 9 und jemand anders, also da wäre ich froh, wenn das jemand liest, und jemand anders schlägt schon mal Markus 3 auf, bitte. Also 1. Korinther 1, Vers 9, bitte. Danke, Helmut dein Name, gell? Geht wieder um Berufung. Du hast es gelesen. Wozu sind wir berufen? Mit seinem Sohn verbunden zu sein. Das heißt, die erste Berufung, auf was es immer, immer, immer in erster Linie ankommt, die erste Berufung ist die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Es geht nicht in erster Linie um meinen Dienst. Es geht nicht in erster Linie um das, was ich in der Gemeinde mache, ob ich in der Sonntagsschule mitarbeite, im Teenkreis, mich in der Bibelstunde einbringe, was auch immer, wie oft ich im Rampenlicht stehe, wie oft ich verkündige, sondern es kommt in erster Linie auf meine Berufung an. Ich bin berufen durch den Herrn Jesus in die Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt kann auch bitte jemand lesen, Markus 3, Vers 14. Da wird das nochmal unterstrichen.
Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten, die er aussandte, um zu verkündigen.
Zu was hat er die bestimmt? Dass sie bei ihm sind. Das unterstreicht das. Dass wir in dieser engen Gemeinschaft mit unserem Herrn sind. Dass wir bei ihm sind. Darum geht's. Und da komme ich später aber nochmal drauf. Und das Zweite ist, uns geht's wahrlich sehr gut. Ich denke an die Begegnung zwischen Herrn Jesus und dem reichen Jüngling in Markus 10, steht sie. Und dieser reiche Jüngling fragt ja den Herrn, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Was soll ich tun, dass ich es ererbe? Und dann ist die Antwort von Jesus, du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemand berauben, Ehre Vater und Mutter. Was steht in dem Text dort nicht? Ganz spannend. Es steht nicht das Wort verdienen. Was muss ich tun? Oder leisten? Das Wort leisten lese ich auch nicht. Was muss ich von mir aus leisten, um was zu verdienen? Nein, sondern es steht ein anderes Wort. Ererben. Glaubensgewissheit, was wir als Kinder Gottes haben dürfen. Glaubensgewissheit ist ein Geschenk und nichts anderes. Ein Geschenk, wofür ich nichts leisten kann und muss. Und ich darf es einfach voller Dank annehmen. Nicht, ob ich genug glaube, nicht, ob mein Glaube groß genug ist, nicht, ob ich mich radikal genug entschieden hätte, nicht, ob ich täglich auch wirklich genügend in der Bibel lese, nicht, ob ich auch jeden Gemeindeanlass besuche. Dass jetzt hier bitte nichts falsch rüberkommt, das gehört alles, für mich, alles selbstverständlich zu einem Leben in der Nachfolge mit dem Herrn Jesus dazu. Müssen wir gar nicht erwähnen, es gehört wirklich dazu. Doch die entscheidende Frage ist eine andere. Die alles entscheidende Frage ist eine andere. Weißt du, wenn du dir ständig so an den Puls fühlst, ja, bin ich gut genug, etc., mache ich genug, das macht doch nur ungewiss. Das macht nur ungewiss, das macht innerlich unruhig, es macht vor allem freudlos. Ja? Nicht wenige Christen gehen so durchs Leben. Endzeit, alles wird immer schlimmer. Was steht denn in der Bibel? Erhebet eure Häupter. Und wenn du mal so machst, hast du automatisch weniger Verspannungen, nebenbei bemerkt. Also, dass viele Christen verspannt sind und in erster Linie geistlich verspannt sind, wundert mich nicht, wenn man so durchs Leben geht. Ja, es macht freudlos. Dieses ständige an den Puls fühlen, das könnte übrigens unter anderem auch der Grund sein, dass es bei Evangelisationen vorkommt, gerade dann, wenn so typisch amerikanisch am Schluss aufgerufen wird, dass sich manche Christen schon mindestens 5-mal bekehrt haben, jedes Mal rennen sie nach vorne, ja, weil sie von einer Angst getrieben werden, das letzte Mal war wahrscheinlich meine Entscheidung nicht gründlich genug. Was für ein verkehrtes Denken, als würde meine Errettung ja, von sowas abhängen. Sie bauen fälschlicherweise auf ihr Tun, anstatt auf die Tat von unserem Herrn Jesus, anstatt auf das Wort vom Herrn. Es ist vollbracht. Hier haben wir das wunderbare Kreuz. Und da hat der Herr gesagt, es ist vollbracht. Alles ist getan. Ja. Und diese Freude der Gewissheit, ich bin erlöst für Zeit und Ewigkeit. Diese Heilsgewissheit, ich habe ewiges Leben, das liegt gerade nicht darin begründet, dass es in unserem Wollen oder Laufen liegt. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott, Römer 9, Vers 16. Alles, wirklich alles liegt an Gott. Und das ist ein Riesenproblem, dass die meisten der Christen völlig eins sind, Rettung allein Gnade. Zur Rettung konnten wir nichts beitragen. So, und dann hört das aber auf. Nach der Rettung muss ich machen, ich machen, ich machen. Aber die gleiche Gnade, die uns errettet hat, die gleiche Gnade möchte jetzt mein Leben, mein Dienst für den Herrn prägen. Und wie lässt das doch aufatmen? Wie lässt das aufatmen, wenn unser Denken, wenn unser Fühlen davon bestimmt werden, wir leben in Gemeinschaft, wir leben in Beziehung mit dem allmächtigen Gott, der alle Gewalt hat über der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Wir sind von ihm in die Beziehung berufen. Aber ob ich mein Denken und mein Fühlen davon bestimmen lasse, dazu braucht es eine bewusste, willentliche Entscheidung meinerseits. So, das war mir wichtig, zunächst mal das Fundament zu legen. Beide Kinder von uns haben ein paar Jahre Klavierunterricht genommen. Und ja, unser Sohn hat halt auch manches von mir geerbt und dazu gehört auch die Ungeduld. Und dann fehlte ihm manchmal die Geduld, ein Stück lang genug zu üben. Ja, er wird es ja am allerliebsten beim ersten Mal spielen schon perfekt können. Ja, und dann, wie oft haben wir ihm erklärt, vieles im Leben braucht Training. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Vieles ist ein Einüben, ein Üben, ein Training. Und so möchte ich einige Punkte für unsere Seele weitergeben. Hilfreich ist es, wenn wir erkennen, dass es einen dreifachen Willen Gottes in unserem Leben gibt. Oft sind es Situationen, die unsere Seele aus dem Gleichgewicht bringen, weil wir es mit unserem Verstand nicht auf die Reihe bekommen, unser Verstand und der Wille Gottes sind nicht eins. Wie kann Gott das zulassen? Warum komme gerade ich in so eine Lebenslage? Und da ist es hilfreich zu erkennen, es gibt zum einen den souveränen Willen Gottes. Das ist der Bereich, wo wir uns warum fragen. Und wir dürfen uns auch warum fragen, definitiv. Nur wir werden menschlich befriedigend nie eine Antwort darauf bekommen. Und nirgends in der Bibel bekommen wir den Auftrag, dass wir Gott in allem verstehen sollen. Wir lesen auch nirgends, dass Gott mich um meine Einwilligung fragen muss oder mir Rechenschaft abgeben muss, warum er das und das so in meinem Leben tut. Und beim souveränen Willen Gottes wünscht sich Gott von den Seinen Vertrauen, dass wir es im Vertrauen annehmen, nicht hier oben verstehen, sondern annehmen. Dann gibt es den ethisch-moralischen Willen Gottes. Da gehört der Bereich der Sexualethik dazu, da gehört die Arbeitsethik dazu, ja, und da wünscht sich Gott Gehorsam, dass wir Kinder Gottes, zum Beispiel verwitwete Rentner, heiraten und nicht einfach so zusammenleben, nur dass Rente nicht flöte geht. Das ist definitiv der Wille Gottes. Da wünscht Gott sich eben Gehorsam. Und dann gibt es einen dritten Bereich, Das ist ein ganz großer Freiraum, wo wir aber auf die Hilfe oder auf die Führung Gottes angewiesen sind. Wenn ein Autowechsel ansteht, bete ich da konkret dafür. Herr, führe uns, lenke uns in der richtigen Entscheidung, welches Auto sollen wir kaufen. Steht ja nirgends in der Bibel, kaufen VW, kaufen Toyota, kaufen Audi, kaufen Opel, steht nirgends da. Gut, da spielen die Finanzen eine Rolle, da spielt oft die väterliche Prägung eine Rolle, ja. Was fuhr das hat er? Ich gehe sogar so weit, was die Partnerwahl angeht, da gibt es von Gott her, von der Bibel, nur eine Bedingung, dass aus Männersicht die Frau, aus Frauensicht der Mann, den ich heirate, ein klar wiedergeborener Christ ist und in einer aktiv lebendigen Beziehung mit Jesus lebt. Das ist die einzige Bedingung. Es steht nirgends in der Bibel, dass mein Ehepartner aus Brüdergemeinde, FEG oder von den Pfingstlern oder woher kommen soll, steht nirgends da. Das sind zwar oft Dinge, die Menschen aufbauen, aber steht nicht in der Bibel. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Dinge, die es zu bedenken gibt. Ich habe meiner Frau klipp und klar erklärt, wenn du mich heiraten willst, dann wird es sein, dass du viel allein zu Hause bist. Hat sie gesagt, ja genau, sowas habe ich mir immer gewünscht. Ja, also, da gibt es also noch ein paar andere Dinge, die man berücksichtigen sollte, das ist ganz klar. Mir geht es nur darum, was ist vom Wort Gottes her Bedingung? Und dass eben unser Denken in diesem Freiraum, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, dass unser Denken, unser Beurteilungsvermögen vom Wort Gottes gefüllt ist. Das ist so wichtig. Was steht denn unter anderem in der Waffenrüstung? Nehmt den Helm des Heils. Fahrradfahren, Motorradfahren, Helm schützt unseren Kopf. Ja? Da oben muss es stimmen. Da müssen wir uns schützen lassen. Deswegen ist das Beschäftigen mit dem Wort Gottes so wichtig, dass er uns dann auch in diesem Freiraum richtig führen kann. Und dass ich letztlich Entscheidungen treffe, die ihn verherrlichen. Gut, ich mache weiter. Ein nächster Tipp, dass wir kein falsches Mitleid mit uns selbst haben. Irgendwann die Tage haben wir uns persönlich mit jemand unterhalten über die Sinti-Arbeit in Deutschland und ich, auch meine Frau, wir dürfen die Sinti-Arbeit in Hamburg sehr gut kennen, ich, seit ich ein 8-jähriges Kind bin. Und da war ja jahrzehntelang, ich meine 60 Jahre ungefähr, die sogenannte Schwester Gertrud aktiv, die Gertrud Wehl. Ich sag's mal menschlich. Gott hat sie für tausende Menschen als Seelsorgerin gebraucht. Und wir waren öfters in ihrem Wohnzimmer bei ihr. Und am Wohnzimmerschrank hing eine Postkarte. Werde es nie vergessen. Da stand drauf, Selbstmitleid ist Gift. Die hat sie so platziert, jeder Mensch, der bei ihr zur Seelsorge war, ist so gesessen, die Postkarte im Blick. Und da schließe ich mich voll mit ein. Wenn wir unten sind, dann sehen wir doch nichts anderes mehr als nur unser Problem, wie schlecht geht's mir. Schlechter geht's wirklich niemand auf der ganzen Welt. Niemand geht schlechter außer mir. Mitleid darf doch nicht Leidensscheuheit fördern. Mitleid darf doch nicht den Eindruck fördern, dass das, was falsch ist, trotzdem gut ist. Ja, da ist Liebe unehrlich. Aber jetzt ganz ehrlich von mir selber, Mitleid, das kommt so schnell. Es kommt so schnell. Beispiel, das zeigt, dass wir das sogar im geistlichen Bereich erleben, dieses schnelle Selbstmitleid. Ich saß in einem Vortrag, den ein Missionsleiter hielt, das ist in Deutschland eine Missionsgesellschaft, die haben 400 Missionare weltweit ausgesandt. Und dieser Missionsleiter hielt einen Vortrag und er sagte, es ist falsch, dass Missionare, die draußen sind, weit weg im Ausland, dass sie oft so bemitleidet bzw. bedauert werden, ja, Familie verlassen und so weiter. Wer in Asien Missionar ist, der wird in Deutschland bewundert. Die evangelistische Arbeit in Deutschland ist schwerer als in Afrika oder in Asien. Wer in Deutschland Evangelist ist, wird als 0815 gesehen. Das sagte ein erfahrener Missionsleiter. Ich saß da drin und dachte, endlich checkt's einer. Ja, Also wie tat das gut? Jetzt kommt seine Begründung. Seine Begründung war, weil wir in Deutschland es nicht mit Heiden haben, sondern mit antichristlich eingestellten Menschen. Boah. Jetzt fast laut Amen gesagt. Aber ich musste ganz ehrlich aufpassen, dass ich mich jetzt nicht selbst bemitleide. Ich bin ja in Deutschland als Evangelist tätig. Es gibt ein falsches Mitleid, gerade im Blick auf Mission. Verantwortliche Brüder in Gemeinden, kommt ein junger Mann auf euch zu und sagt, ich habe den Eindruck, Gott will mich in der Mission gebrauchen. Nee, wir brauchen dich hier. Anstatt, dass ihr einen Tritt hinten reingebt und sagt, jetzt endlich ab mit dir. Wir beteiligen uns gern an der Finanzierung deiner theologischen Ausbildung. So schnell die Gefahr, wenn es um Mission geht. Dann eine Frage, bin ich aufrichtig? Meine Frau und ich, wir haben uns angewöhnt, seit vielen Jahren gemeinsam einmal im Jahr die Bibel durchzulesen. Und ich weiß noch gut, als mir das so richtig in die Augen sprang, dass in Sprüche 1, Vers 3 steht, die Sprichwörter, also das Buch der Sprüche in der Bibel, sind gegeben, um gute Bildung zu erlangen, einen Sinn für Recht und Aufrichtigkeit, um zu leben, wie es Gott gefällt. Da steht das Wort Aufrichtigkeit. Es geht um Aufrichtigkeit. Wir lesen von einem Hiskia in 2. Chronik 29. Dieser Hiskia wurde mit 25 Jahren König. Wenn du das Kapitel liest, da ist Action, da ist Leben drin. Da geht was. Ich fasse es mal zusammen. Er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und dort steht, dass er gleich im ersten Monat seines Königtums richtig angepackt hat. Er sagte, wir machen die Tore des Tempels wieder auf, raus mit den Götzen, jetzt beten wir wieder allein Gott an. Dann sagte er weiter, heiligt euch jetzt und auch das Haus des Herrn. Oder wir lesen auch, wie er zum Volk sagt, so seid nicht lässig, sondern macht was zur Ehre Gottes. Und dann haben sich die Leviten ans Werk gemacht. Hiskia aber und das ganze Volk freuten sich über das Glück, das der Herr dem Volk hat zuteil werden lassen. Und dann der Schluss von Hiskia. So tat Hiskia in ganz Juda, er tat, was gut, recht und wahrhaftig war vor dem Herrn seinem Gott. Und alles, was er anfing für den Dienst des Hauses Gottes nach dem Gesetz und Gebot, seinen Gott zu suchen, tat er von ganzem Herzen und es gelang ihm. Alles tat er von ganzem Herzen und es gelang ihm. Und dieses von ganzem Herzen tun, das drückt aus, er hat es mit Aufrichtigkeit getan. Überlegt euch mal, da ist ein junger Mann, der ist gerade mal 25 und er durchbricht diese Mauern der Götzenanbetung und somit lebt er Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit lebt er vor. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ein Hiskia mit Männern, mit Kritikern, auch mit hinten herumrednern zu tun hatte. Und sind wir doch mal ganz ehrlich. Wie viel Streit und Missgunst gibt es unter Christen? Auch ein erfahrener Missionsleiter, der sich in der christlichen Welt auskennt, hat zu mir gesagt, eines der größten Übel in der Christenheit ist die Eifersucht, die Missgunst. Aufrichtigkeit. Ja, lasst uns aufrichtig sein, auch dann, wenn es weh tut. Hiskia, bei dem vibriert das ganze Leben, vibriert Aufrichtigkeit. Und er ließ sich nicht von Kritik, nicht vom Schlechtreden über ihn aufhalten, sondern er sah in die Zukunft. Weißt du, wenn du aufrichtig bist, dann bist du innerlich ruhig. Heute Morgen ja einen Austausch gehabt mit Wilfried Schulde, der ja jahrzehntelang hier der Leiter war. Seit letztem Jahr hat er es an die Söhne abgegeben. Er sagte noch, weißt du, wenn ich auf Entscheidungen zurückschaue in meinem Dienst, die meisten Fehler habe ich dann gemacht, wenn ich sie getroffen habe in getriebenem Zustand. Ja, du wirst so schnell getrieben von anderen Menschen, von Umständen. Und dann ist es immer gefährlich, Entscheidungen zu treffen. Ich schätze ihn sowieso für seine Ehrlichkeit. Fand ich sehr ehrlich. Lasst uns nicht getrieben sein, sondern lasst uns aufrichtig sein. Weiter hilfreich ist für uns, bewusst zu sein, es gibt drei Kennzeichen von unserem Christenleben. Zu unserem Christenleben gehört Video, Audio und Disco. Jawohl, danke, wenn ihr hier im Saal bleibt, aber es geht um Disco, glaubt mir. Und zwar sind es lateinische Begriffe und Video heißt ja, ich sehe. Wie wichtig ist es als Kinder Gottes für unsere Seele, dass wir richtig sehen. Richtig sehen, wir haben einen Herrn, der kann mit dir und mir prinzipiell tun, was er will. Ob dir da was jetzt mal schmeckt oder nicht, er kann mit dir und mir tun, was er will, wirklich, ohne nach meinem Einverständnis zu fragen. Aber dann zu sehen, bei allem, was er tut, meint er es gut mit uns. Dort in Jeremia 29, Vers 11, das ist das Wort Gottes, dass er Gedanken nicht des Leides hat, sondern des Friedens, das uns Zukunft und Hoffnung gibt. Leute, was steckt da drin? Da ist der lebendige, große Gott, der sich um uns Gedanken macht. Dieses meine ich Jesaja 40 oder 42, wo dieser Vergleich kommt, Gott kann die ganze Wassermenge der Welt in seiner hohlen Hand messen. Und wir, Plural, die Völker, nicht du und ich, Singular, 8 Milliarden Menschen, sind wie ein Tropfen Wasser. Das ist der Vergleich zwischen Gott und Mensch. Und dieser Gott macht sich um dich und mich Gedanken. Das steht dort. Ich habe Gedanken des Friedens für euch. Natürlich kommen wir da nicht immer mit, weil Gott doch eine andere Sicht hat wie wir. Ja, wenn du mit einem kleinen Kind spazieren gehst, sagt sie auf einmal, hey, guck mal, die schönen Schafe dort. Und das kleine Kind fragt, wo? Da ist ein Zaun oder eine Mauer einen Meter hoch. Und weil das Kind halt kleiner ist, sieht es die Schafe nicht. Ja, und im Bild gesprochen sind wir oft das Kind. Gott hat eine andere Perspektive. Aber dass wir auch sehen, wir haben nicht nur einen Heiland, so einen verniedlichten, nein, wir haben einen absoluten Herrn, der mich erlöst hat und der über mein Leben verfügt. Kein Teufel verfügt über dein Leben. Keine Menschen, und wenn es noch so Machtmenschen sind, Klammer auf, auch in Gemeinden, Klammer zu, sie verfügen nicht über unser Leben. Aber dass wir auch sehen, wir haben einen Richter. Aus meiner Sicht kommt das leider die letzten Jahre zu kurz in den Predigten, dass auch über Gericht gepredigt wird. Aber wenn du das ganze Evangelium verkündigen willst, muss das auch erwähnt werden. Aber wisst ihr, wie froh bin ich? Wie froh bin ich, dass wir einen Richter haben? Wenn ihr mit mir was gemeinsam habt, dann habt ihr einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wisst ihr, bei aller Ungerechtigkeit, die läuft, und bitte glaubt nicht, dass es in Missionswerken besser zugeht als in der Welt, sonst redet mal mit Andreas. Ja, was gibt es auch in Werken Ungerechtigkeit? Ja, und bei aller Ungerechtigkeit, die läuft, da kann ich auf den Richter schauen und sagen, danke Herr, du kriegst das alles mit, danke Herr, du weißt das alles und danke, dass du dich um die Menschen kümmerst, die jetzt gerade andere in die Pfanne hauen. Also du kümmerst dich um die Menschen, die in die Pfanne gehauen werden, du kümmerst dich aber auch um die, die es tun. Danke, Herr, dass du das machst. Wir schauen aber auch auf den Gekreuzigten. Wenn der Teufel kommt und dem Karl Ernst wieder den Gedanken einflüstert, du bist doch eh eine Null, heute hast du wieder das über den gedacht oder sogar über den jenes gesagt. Und wisst ihr ganz ehrlich, ich bin eine Null. Aber nicht nur eine Null, sondern ich bin eine ganz große Null. Ja, dann kommen ja wieder die Mitleidsgedanken, ja, ich bin ja der Ärmste und ich werde ja verkannt. Und dann schaue auf den Gekreuzigten, ja, schaue auf den Gekreuzigten. Fragt mal in eurer Gemeinde denjenigen, der euer Finanzminister ist. Jeder, der mit Finanzen zu tun hat, der hat gerne Nullen dastehen. solange eine Eins davor steht. Die Eins gibt doch den Wert und je mehr Nullen, desto größer ist doch der Wert, wenn die Eins davor steht. Wir sind Nullen hoch 4, aber die Eins davor, das ist der Herr Jesus. Der Herr ist die Eins und ich bin die Null. Und was hat er getan für uns Nullen, der Gekreuzigte? Ich bin ja in einem christlichen Freizeitheim aufgewachsen und wir hatten ein großes Gelände, 6 Garagen nebeneinander. Und so als 10-Jähriger habe ich liebend gern mit dem Fußball an Garagentor Nummer 1 gespielt. Aber nur an Garagentor Nummer 1. Weil bei Garage 1 war die Gefahr, der Ball geht über die Garage und dann kann eine Scheibe vom Nachbar kaputt gehen. Und ich brauchte ja eine Herausforderung. Brauchte ich ja. Und dann kam der Vater mal wieder an und hat gesagt, Karl Ernst, wie oft habe ich es dir gesagt, es gibt noch 5 andere Garagen. Ohne Risiko, bitte wechsel die Garage. Ja, mache ich, habe es auch wirklich gemacht, ohne Witz. Aber als der Vater wieder um die Ecke war, im Haus verschwunden, mich nicht mehr sehen konnte, ging es wieder zurück zu Garage 1. 5 Minuten später machte es clear. Die Scheibe war futsch. Ich bin aber so klein zum Vater ins Büro gekommen, ganz klein. Dann hat er reagiert. Mit der Reaktion hat er mich ja ohne Ende überrascht. Dann hat er gesagt, Karl Ernst, das ist jetzt ganz einfach, was wir beide machen. Wir beide gehen zum Nachbarn. Ich gehe mit dir mit. Wir gehen zum Nachbarn und dann sagst du, was du getan hast. Du sagst deine Schuld und ich bezahle die Scheibe für dich. Das war einprägend. Wir dürfen unsere Schuld sagen, aber bezahlt hat der Herr Jesus dafür. Sehen wir auch auf einen mitleidenden Herrn, auf einen für mich betenden Herrn, auf einen für mich unaufhörlich liebenden Herrn, das ist Seelsorge, auf unseren Herrn zu schauen. Er leidet mit mir, er betet für mich, er setzt sich beim Vater ein und er liebt mich unaufhörlich. Dann geht es mit Audio weiter, lateinisch, ich höre. Auch das ist für unsere Seele sehr entscheidend. Auf was hörst du? Hören wir darauf, was wir in ihm haben. Wir haben in unserem Herrn Frieden mit Gott. Und dieser Friede mit Gott, das ist keine Gefühlsduselei, das ist eine Beziehungssache. Nein, meine Beziehung zum Herrn. Ich habe Vergebung meiner Sünde, weil ich dich habe, Herr Jesus. Und weil ich die Vergebung habe, deshalb habe ich Frieden. Ob ich das fühle, das ist mal zweitrangig. Das ist eine Tatsache. Hören, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt, wir haben den Heiligen Geist empfangen, als wir Kinder Gottes wurden. Das ist eine göttliche Tatsache. Wisst ihr, früh morgens, du wachst auf, du liegst noch im Bett, du wachst auf und dann denkst du, ach du meine Güte, heute an diesem Tag habe ich ja wieder mit dem zu tun und dieses und jenes. Dann kann ich sagen, danke Herr, du lebst in mir. Römer 5, Vers 5, durch deinen Geist ist mein Herz ausgefüllt mit der göttlichen Liebe. Und danke, dass du mir die Liebe gibst für die komplizierte Begegnung heute mit ihm. Ich habe deine Liebe schon für ihn. Und dafür danke ich dir. Ich muss nicht betteln, ach Herr Jesus, gib mir bitte Liebe. Auch unser Miteinander als Christen, auch in der Gemeinde, wenn du deine Mitchristen nicht lieben kannst, liegt es nie an Gott. Nie. Er hat unser Herz gefüllt. Es liegt an uns. Ich kann ihm danken, dass ich sie bereits habe. Hören wir auf das, was die Bibel sagt. Jederzeit, an jedem Ort habe ich freien Zugang zu Gott. Hören wir eben auch, dass meine Garantie, meine Hoffnung nicht in mir liegt, allein im Herrn. Und er ändert sich nie, auch wenn meine Gefühle wie Wellen sind. Und jetzt vertiefen wir noch dieses Hören. Jetzt knüpfe ich an dem an, dass sie bei ihm seien. Es geht nicht in erster Linie um meinen Einsatz für den Herrn. Es gibt ja diese Begegnung, die der Herr hatte in Lukas 10 mit Maria und Martha. Und in dieser Begegnung sagt der Herr genau diese Worte. Nur eins ist nötig. Die Martha, sie wird ja neidisch auf Maria. Maria schiebt den Faulen, ja, sie sitzt im Sessel. Sie macht sich's gemütlich. Und die Martha, sie schafft, bis die Schweißperlen an der Stirn stehen. Voller Elan. Ich stelle mir ja die Martha so vor wie eine typische schwäbische Hausfrau. Also wenn du eine schwäbische Frau siehst, die ein neues Kleid anhat, bitte sag nie, oh, schön, hast du dir ein neues Kleid gekauft. Sag das nie, weil das ist ja unnötig ausgegebenes Geld. Wisst ihr, was das größte Lob für eine schwäbische Hausfrau ist? Ei, du siehst ganz schön geschafft aus. Ja, du siehst ganz schön geschafft aus. Das ist einfach so. Und so stelle ich mir also die Martha vor. Und dann sagt sie zu Jesus, macht es dir eigentlich gar nichts aus, dass meine Schwester sich so gemütlich hier niederlässt und mich allein arbeiten lässt? Sag ihr doch mal, sie soll mit anpacken. Und da hinein fällt der Satz vom Herrn, eins aber ist nötig. Jetzt ja nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt nicht mehr um alltägliche Dinge kümmern soll, sondern ich soll in erster Linie auf Gott hören und ihm gehorsam sein. Ich soll es tun, was er will. Und hier wird deutlich, dass Jesus unsere Liebe mehr schätzt als unseren Dienst. Weil alles, was wir tun, auch für den Herrn, alles, was wir tun, kann durch Stolz und Selbstsucht gefärbt sein. Ihr kennt doch sicherlich auch den Eindruck, eigentlich bin ich ja der Einzige, der hier arbeitet. Alle anderen ruhen sich auf mir aus. Ich durfte mal einige Jahre Vorsitzender vom Elternbeirat in der Schule sein. Und dann gibt es einmal im Jahr so ein Schulfest. Ich hatte echt den Eindruck, ich war der, also und dann ist der Elternbeirat halt zuständig, so aufbauen, abbauen, Verköstigung, tralala. Was hatte ich den Eindruck? Ich bin der Erste, der morgens auf der Matte stand und am Schluss war ich der Letzte, der noch die ganzen Müllsäcke mitnehmen durfte. Und da ist ganz wichtig, bei allem, was ich tue, ob das um banal praktische irdische Dinge geht oder um Dienst für den Herrn, bei allem, was ich tue, ist doch die Frage, warum tue ich es? Übrigens war das gerade völlig falsch von mir formuliert. Ob es um banal praktische Dinge geht oder um den Dienst für den Herrn. Weil alles, was wir tun, kommt aus unserer Beziehung mit Jesus heraus. Alles. Warum tue ich es? Was motiviert mich dazu? Und dann kommen wir im Alltag ins Rennen, kriegen keine Luft mehr, weil wir vergessen dieses eine, was nötig ist. Wir leben doch in einer Zeit, da muss alles schnell gehen. Wir wollen immer mithalten. Wilfried Schulte sagte mir heute Morgen, dass jetzt in Amerika es eine Studie gibt, zum ersten Mal mehr Menschen über die sozialen Medien hier Netflix und all das, mehr da unterwegs sind als im herkömmlichen Fernsehen. Ja, es gibt Veränderungen, die hältst du nicht auf und da wollen wir überall up to date sein, wir wollen mitgehen. Wir sind mit so vielem unterwegs, du kannst ja heute auf der Welt sein, wo du willst, so weit von zu Hause weg, wie es nur geht. Jederzeit, E-Mails, WhatsApps, alles volles Programm. Und dann dieser Druck, man muss ja mitgehen. Es ist doch oberpeinlich, wenn ich nicht auf dem technischen Stand von heute bin, mit gerade mal jungen, knackigen 48. Ja, es wird so viel von mir erwartet. Und da müssen wir Grenzen ziehen und hören, und zwar auf Jesus. Ich mache nicht alles mit. Wenn wir Urlaub machen, gehe ich 2 Wochen nicht einmal in meine E-Mails. Die kriegen alle eine Rückantwort, ich bin im Urlaub, dann und dann melde ich mich. Glaubt aber bitte nicht, dass die Christen das verstehen. Die Ungläubigen verstehen es. Hochinteressant, nebenbei bemerkt. Es muss auch nicht immer das Beste sein. Kein Perfektionsdruck, liebe Hausfrau. Deine Wohnung ist auch sauber, auch wenn du nicht täglich die Glühbirnen abstaubst. Ja? Das ist das, was Jesus Martha sagt. Beachten wir den Zeitpunkt. Wann ist was dran? Wann ist Ruhe dran? Wann ist Arbeit dran? Einsatz in der Gemeinde braucht's, aber wann ist was dran? Und vor allem, vergleicht bitte nie geistliche Reife an dem, was wir sichtbar mitbekommen. was werde ich teilweise angesprochen, wenn Leute anhand vom Einsatzplan der Barmer Zeltmission nach dem gehen, was meine Kollegen tun. Sage ich, Leute, soll ich euch mal sagen, was die noch alles andere machen? Die sind halt noch mit anderem, außer mit dem Bus oder mit dem Zelt unterwegs. Bewerten wir nie geistliche Reife an dem, was man mitbekommt. Unterscheiden wir auch nicht zwischen interner Gemeindearbeit und extern. Wenn man jetzt zum Beispiel was dauerhaft evangelistisch hat, permanent. Weil man kann, nicht einer kann alles tun. Und da ist nicht das eine weniger wichtig als das andere. Und dann gibt es noch den Druck von innen, man braucht Wertschätzung. Und bei allem gibt es Hoffnung, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Veränderung ist möglich, weil wir jetzt in der Disco sind. Disco heißt nämlich, ich lerne, ich setze es um. Das, was ich gelernt habe, was ich bin und habe, das ist Seelsorge. Dass wir das umsetzen, was ich bin und habe in Christus, das ist Seelsorge. Nicht ich muss heilig sein. Du kannst noch so verkrampft jagen, der Schuss geht hinten raus. Merken wir dieses Audio, dieses Video, dieses Disco, dieses Hineinnehmen in göttliche Tatsachen als Geschenk Gottes und sie dann umsetzen im Kampf mit der Versuchung, da wird auf einmal Heiligung froh. Heiligung ist ja ein Leben, das Jesus groß macht und es ist wiederum eine Frucht von ihm gewirkt. Und Heiligung bedeutet nichts anderes wie Charakterveränderung, dass er mich mehr und mehr umgestalten kann. Und das kommt aus dem Beschenktsein heraus, dieses Beschenktsein in unserem Herrn. Wir haben wirklich im Herrn Jesus alles, wirklich alles. Aber, und das gehört auch zur Seelsorge an uns selbst, nehmen wir den Widersacher Gottes ernst. Jetzt, das darf nicht falsch rüberkommen. Wir müssen als Christen nicht in einer Angst leben vor dem Teufel. Jesus ist der Sieger und wir sind mit dem Herrn auf der Siegerseite. Im Kolosserbrief steht, als der Herr am Kreuz starb, hat er aus dem Bösen einen Triumph gemacht. Aber es ist auch brandgefährlich, wenn wir den Teufel nicht ernst nehmen. Schauen wir mal, was die Bibel sagt. Der Teufel hat verschiedene Taktiken. Da kommt er wie ein brüllender Löwe, dann wie ein Engel des Lichts, mal wieder mit einer Raffinesse. Und alle Mittel, die der Teufel hat, setzt er ein, um ein Ziel zu erreichen. Er hat immer ein Ziel. Und das Ziel ist, diejenigen, die aufrichtig, die konsequent mit dem Herrn leben, sie lahm zu legen. Der Teufel ergreift ja immer so gern an unserer Schwachstelle an. Immer. Immer an unserer Schwachstelle. Und da sind wir herausgefordert, hellwach zu sein. Es könnte ja sein, der Teufel arbeitet so raffiniert, dass wir Christen, ohne es zu merken, hineingezogen werden. In das Denkschema unserer Umwelt, wo ja so viele Dinge uns vorgestellt werden und wir sind diesem Denkschema ausgesetzt, ob wir wollen oder nicht. Und ohne dass wir es wollen, füllen wir uns damit. Und während wir uns damit von vorne füllen, weil ja irgendwann alles voll ist, von vorne füllen wir uns, rutscht hinten immer mehr Jesus raus. Ja, es geht mir jetzt nicht darum, kategorisch zu sagen, was man darf und was man nicht darf, sondern es geht um die Technik des Teufels. Als ich letztes Jahr bei euch über Josef sprach, hatten wir das schon. Der Bibel steht, widersteht dem Teufel, Jakobus 4, Vers 7, so flieht er von euch. Aber wenn es um Hurerei geht, flieht, so steht es im Korintherbrief, flieht der Hurerei und eben Josef, dort steht auch, er floh, weil es Dinge gibt, da bin ich überfordert. Da weiß ich, oh, jetzt wird es glitschig gefährlich. Und immer sind wir aber auf Gottes Hilfe angewiesen, mit ihm zu widerstehen, mit ihm zu fliehen. Und man kann ja immer in ein Extrem fallen. Deshalb lasst uns auch die Macht vom Teufel nicht überbetonen. Ja, ein Extrembeispiel wäre, wenn man sagt, ja, als Christ gehe ich in kein Restaurant mehr, weil wer weiß, ob die Türklinke, der Türgriff nicht von einer Person schon berührt wurde, die dämonisch belastet ist. Ja? Ja, das kann ja alles sein. Aber da muss ich sagen, Herr Jesus, ich freue mich jetzt auf das Rumpsteak. Wow, wunderbar. Und ich danke dir, dass ich durch dich beschützt und geschützt bin. weil der Teufel nicht der Gegenspieler von dir ist. Was sind denn Gegenspieler? Das sind Tennisspieler. Ja, Tennisfeld in der Mitte, Netz. Aber sie stehen auf einer Ebene. Oder habt ihr schon mal so ein Tennisfeld gesehen? Wenn ich sage, der Teufel ist der Gegenspieler Gottes, mache ich den Teufel größer, wie er ist, beziehungsweise den Herrn kleiner. 2014, wir sind Weltmeister. Wer von uns stand damals auf dem Fußballplatz? Jetzt im Dezember sind sie ja rausgeflogen, sehr früh. Die sind rausgeflogen, die. Ja? Also alles Negative machen immer die, aber wir sind Weltmeister. Und als Kind Gottes darf ich berechtigt sagen, wir sind Sieger, weil Herr Jesus, das was du vollbracht hast, das ist für mich gültig. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Teufel ist bereits besiegt, er ist besiegt. Aber die ewige Bestrafung, ewiger Feuersee, übrigens ist ganz wichtig, der Teufel landet auch im Feuersee. Der ist nicht der Chef in der Hölle, sondern er ist da selber drin. Das steht noch aus. Manchmal kommt es noch vor, dass auf Bauernhöfen ein Hund ist und dieser Hund ist so an einer Kette 10, 15 Meter lang. Ich habe ja generell Angst vor Hunden und je kleiner der Hund, desto schlimmer. Und ja, dann mache ich immer einen großen Bogen. Das kann der Herr mir nicht abnehmen. Im Bild gesprochen, der Teufel ist besiegt, aber er hat noch einen Bewegungsradius, ja? Und jetzt liegt es an mir, dass ich nicht zu nah rangehe, nicht mit Dingen spiele. Seelsorge an der eigenen Seele üben wir das Danken. Und da sage ich absichtlich üben, weil es rutscht uns nicht aus dem Ärmel. Da fällt mir die Geschichte von einem japanischen Evangelisten ein, die ich gehört habe. Ein japanischer Evangelist wurde nach Amerika zur Evangelisation eingeladen. Und die Brüder in Amerika sagten, hast du einen Wunsch? Ach, wenn ich schon mal in Amerika bin, ich würde ja so gern die Niagara-Wasserfälle sehen. Gut, dann geht so ein Amerikaner, ein lang hochgebauter mit dem zierlichen kleinen Japaner, dahin und dann sagt dieser große Ami von oben herab, sowas habt ihr natürlich in Japan nicht, gell? Sowas kennt ihr nicht. Und dann erzählt der Japaner, wie schockiert er war, aber er hat sich überlegt, wie kann ich den jetzt schocken? Und das war also kein Christ, sondern das war ein Reiseführer, dieser lange Ami, war ein Unbekehrter. Und ja, nach diesem Hochmut, ja, sowas habt ihr ja nicht, wie kann ich denn jetzt evangelisieren? Und dann guckt der kleine Japaner nach oben zu dem Langen und sagt, was du nicht weißt, dieser Wasserfall gehört meinem Vater. Dann hat er lange geschaut wie ein Auto ohne Lichter. Was, deinem Vater? Und der Japaner erzählte, dann konnte ich es ihm geben. Ja. Und er konnte von seinem Vater im Himmel erzählen und dem Ami das Evangelium weitergeben. Aber glaubt mir eins, wenn dieser Japaner vorher in seinem Leben nicht das Danken eingeübt hätte, hätte er nicht so reagieren können. Sondern er hätte eher gesagt, geh du dahin, wo der Pfeffer wächst. Ja, danken. Auch wenn es nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Weil wir vertrauen, er meint es gut mit uns. Hilfreich ist, dass wir als Mann einen vertrauenswürdigen Freund haben, als Frau eine vertrauenswürdige Freundin. Bitte nicht vom anderen Geschlecht. Das geht auf Dauer nicht gut, ist noch nie gut gegangen. Wenn möglich, such dir jemand nicht aus deiner Gemeinde, nicht aus deinem Umfeld, also geografischem Umfeld. Ich habe eine Person seit über 20 Jahren, hat nicht im Ansatz was mit Brüdergemeinden zu tun, kann ich jederzeit über alles reden. Wisst ihr, wie das gut tut? Erstens mal mein Ventil zu öffnen, dann aber auch, wenn du einen Freund hast, der dir den Kopf wäscht und dir auf einmal sagt, hey, sag mal, merkst du eigentlich, wie du in deinem Tunnel bist und der Frust, den du gerade über die Zeltmission hast, wo du arbeitest, dass eigentlich du das größte Problem bist mit deiner Einstellung? Das sind Freunde, sage ich euch. Also, wenn möglich, so jemand haben. Dann ist die Frage, habe ich geordnete Verhältnisse? Entferne alles Ungeziefer aus deinem Lebenshaus. Ja? In welcher Küche fühlst du dich wohler? Natürlich, liebe Hausfrauen, wenn in der Küche gearbeitet wird, schlimm, wenn es da nicht chaotisch ist. Ja? Wenn gearbeitet wird, wird gearbeitet. Ja? Aber es geht mir um diesen Dauerzustand, sonst gibt es unerwünschte Haustiere. Hohes Lied 2, Vers 15. Greift uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten, denn unsere Weinberge blühen. Wisst ihr, so vieles Kleine zerstört die Gemeinschaft mit Gott, das kenne ich leider zu gut aus dem eigenen Leben. Ja, das kriegt doch niemand mit. Pustekuchen. Gott kriegt das sehr wohl mit. Als Evangelist habe ich das Vorrecht, ich durfte schon an sehr vielen Sterbebettern sein. Auch schon Menschen im Sterbeprozess begleiten. Und an Sterbebettern, du siehst und merkst es einem Menschen an, ob er geordnete Verhältnisse hat oder nicht. Da wird eine innere Ruhe ausgestrahlt, einmalig. Ich möchte aber auch kurz auf die Gemeinde noch eingehen. Im Philipperbrief fordert Paulus die Verantwortlichen in der Gemeinde auf, dass sie nach den beiden Frauen Evodia und Syntyche schauen sollen. Die beiden hatten ja einen richtig heftigen Streit miteinander. Und Paulus bittet darum, dass den beiden geholfen wird und sie wieder zusammenkommen. Er will geordnete Verhältnisse, dass kein Spaltpilz in der Gemeinde aufkommen kann. Und wenn wir Leichen im Keller haben und Leichen stinken, ja, dann wundere dich nicht, wenn es stinkt, sondern entferne die Leichen im Keller. Pflege die gute Gewohnheit. Wir lesen von Daniel, er hatte die gute Gewohnheit, dreimal am Tag zu beten. Ja, wieder unsere Berufung, Gemeinschaft, Beziehung mit Gott muss gepflegt werden. Wisst ihr, da kommen Menschen in die Seelsorge, reden über ihre Probleme und über ihre Probleme. Ich sage euch eins, mindestens 90% ist immer die Ursache, die Beziehung mit Jesus ist nicht intakt. Da wird irgendwas im Leben geduldet oder sogar noch bewusst gesündigt. Aber man hat Riesenprobleme und man redet über die Probleme. Aber über 90%, es geht immer um unsere Beziehung mit Jesus. Dass wir in Gottes Gegenwart leben. Dass wir es aus der Beziehung heraus tun, was wir tun und nicht aus eigener Kraft. Ob du Wäsche bügelst, ob du einen Ölwechsel am Auto machst, ob du betest, ob du singst. Aber wisst ihr, wenn du mein Typ bist, Stille muss geübt werden. Es muss nicht ständig was laufen. Wenn du duschst, dann dreh doch die Musik auf. Aber kannst du auch mal duschen und sagen, jetzt möchte ich Stille? Das kann ungemütlich werden, weil du musst dich auf einmal Dingen stellen, die du immer übertönst. Entwickeln wir eine Antenne für Gott. Damit meine ich, können wir warten, weil wir etwas erwarten. Oder gehst du in deine stille Zeit rein, naja, muss jetzt halt Bibel lesen, gehört ja dazu. Haben wir wirklich noch eine Erwartung? Wir tun uns oft schwer, wenn Gott nicht gleich sofort handelt. Organisieren wir Momente, um bei unserem Herrn zu sein. Es gibt in der Schrift keine 10 Gebote für die stille Zeit. Es wird in der Schrift nirgends uns aufgelistet, so und so hat die stille Zeit auszusehen. Zu welcher Tageszeit soll sie sein? Wie viel soll ich lesen? Da können schon mal Schuldgefühle aufkommen. Wir brauchen ungestörte Zeiten mit ihm, wo wir uns in der stille Kämmerlein zurückziehen. Und vielleicht fehlt uns auch manchmal die Freude, weil es uns so öde, so langweilig vorkommt. Im Griechischen bedeutet das Wort Kämmerlein Vorratskammer. Ja, du weißt doch, wo zu Hause die Chipstüten und das alles sind. Ja, schau an, was es alles gibt. Freu dich doch auf das stille Kämmerlein. Schau an, was da auf dich wartet. Oder rennst du an der Kammer vorbei? Ah, ich muss jetzt erst in den Raum gehen und ich laufe dran vorbei. Vergessen wir doch nie, wer lädt uns ein. Es ist der lebendige Gott. Ich brauche keine Schuldgefühle zu haben, aber ich würde mich schämen, mich nicht an die Verabredung mit ihm zu halten, sondern ich möchte mich mit ihm treffen, denn er möchte mich sehen. Er möchte mit mir Zeit verbringen. Er möchte sich mir zeigen. Ja, er hat mir doch was zu offenbaren. Er hat mir was mitzuteilen. Und ich freue mich darauf. Schlusssport kommt, keine Angst. Ernähren wir unsere Seele. Wisst ihr, ich bin da ja normaler Mensch. Wie viel Unwichtiges hat schon dazu gesorgt, dass die Beziehungspflege mit Gott zu kurz kam oder gar nicht stattfand? Ja, man verschiebt diese Dinge immer für anderes oder meistens zumindest. Dabei brauchen wir für unsere Seele Ernährung. Und noch ein letztes. Ja. Üben wir Gelassenheit. Auch da mit Absicht das Wort üben, ja, das fällt uns in der Regel nicht so leicht. Ich darf durch Gottes Gnade mittlerweile 21 Jahre bei der Barmer Zeltmission sein. Aber bis vor 5 Jahren, das hat mir dann gezeigt, seit 5 Jahren höre ich das nicht mehr so oft, hat mir gezeigt, okay, zu den Jungen gehörst du jetzt nicht mehr. Wie oft habe ich den Rat von Älteren, von Erfahrenen gehört, Karl Ernst, werde gelassener? Und dann kam so oft der Nachsatz, das kommt automatisch mit dem Älterwerden. Jetzt versteht er, warum ich mich immer aufs Alter gefreut habe. Ja? Übe Gelassenheit. Der Herr hat doch wirklich alles in der Hand, alles. Ich muss es von mir aus gar nicht schaffen, das kann ich eh nicht. Und wisst ihr, die Gemeinde Jesu, auch die Gemeinde in Bischofen, ihre Existenz hängt nicht von dir ab, auch wenn du ganz treu der Dienende bist. Und das ist ganz wichtig für unsere Seele. Ich darf jetzt mal gefährlich formulieren. Ja, wir haben Qualität zu bringen. Also aus meiner Sicht sollte jede Predigt gründlichst vorbereitet sein. Was wir tun können, müssen wir tun. Aber wir sind für die Quantität nicht verantwortlich. Das Beispiel Predigen, dass sich Menschen durch Gottes Wort verändern lassen, dass es in der Gemeinde Früchte trägt, das ist nicht meine Verantwortung. Ganz, ganz wichtig für unsere Seele. Ja, die Gemeinde in ihrer Existenz hängt nicht von uns ab. Üben wir ein Stück Gelassenheit. Und wisst ihr, ich bin ein Freund von Biografien, habe mich gefreut, Wilfried Schulde hat mir die Biografie über seinen Vater Anton geschenkt vorhin. Ich liebe Biografien. Und ich habe die Feststellung gemacht, dass viele große Reich Gottes Männer eine gesunde Gelassenheit hatten. Ich erzähle euch was von Spurgeon. Spurgeon hat immer eine Krawatte getragen. Dann kam mal eine Frau zu ihm, hatte eine Schere in der Hand. Und sie fragt ihn, darf ich abschneiden, was zu lang ist? Ja, sie schnitt die Krawatte oben ab. Er sagt, darf ich bei Ihnen abschneiden, was zu lang ist? Sie sagt, ja, geben Sie mir bitte die Schere. Ja, strecken Sie jetzt bitte Ihre Zunge heraus. Ja, herrlich. Das ist doch Gelassenheit. Üben wir Gelassenheit. Ich danke für euer Zuhören. Es ist 5 Minuten länger gegangen, als ich wollte. Ich bin sozusagen jetzt wirklich am Schluss angekommen. Meine Frau, wenn ich es jetzt nicht sagen würde, würde sie mir es in ein paar Minuten sagen. Meine Frau fragt an der Stelle so gern, Karl Ernst, wem hast du jetzt gepredigt? Ich sage euch ehrlich, mir selber. Mir selber, und ich bin in allem wirklich selber der Übende, der Lernende. Und das ist so gut. Wir leben in der Schule des Herrn. Und wenn Gott uns, die wir seine Kinder sind, durch tiefe Zeiten führt, sie sind nie umsonst. Sie dienen unserer geistlichen Hygiene. Sie dienen, dass unsere Beziehung zum Herrn wieder gut wird. Und auch wenn diese Zeiten wehtun, doch wenn sie dazu dienen, dass mein Ich zerbricht, dann dank bitte Gott. Dann dank Gott für seine Barmherzigkeit. Ja, dass ich wieder meinem Herrn näher kommen durfte. Und so wünsche ich es uns allen, dass wir mit der Hilfe des Herrn auf unsere Seelen achten. Denn mit unserer Seele ist nicht zu spaßen. Und wir haben nicht umsonst das Lied gesungen von Sephora, lege deine Sorgen nieder. Dürfen wir unsere Ängste alles legen. Aber wir haben auch die dritte Strophe gesungen, lege deine Sünden nieder. Und Sünde hat immer Auswirkungen auf unsere Seele. Und gerade wenn es um unsere Seele geht, Gesundheit unserer Seele, ist es so entscheidend, dass der Herr Jesus alles gereinigt hat. Und ich erlaube mir jetzt zum Schluss die Einladung. Ich sage nicht, dass hier Menschen sind bei euch, die nicht wiedergeboren sind. Das sage ich nicht. Aber angenommen, es ist doch jemand da. Du musst sagen, nee, meine Seele ist noch nicht bereinigt vom Herrn. Ja, dann lade ich dich ein. Tu es. Lege deine Sorgen nieder beim Herrn. Wenn Gott zu uns reden konnte in diesen Tagen, wo du merkst, ja, da bin ich lau geworden, da hat sich jenes eingeschlichen. Lade ich ein, kommen wir jetzt zu unserem Herrn. Nehmen wir uns eine Zeit der Stille. Bitte, bitte kein lautes Gebet. Aber wenn du sagst, Herr, ich möchte zu dir kommen, ich möchte mich von dir retten lassen, ich möchte, dass du mein Leben neu ordnest als Christ, nehmen wir uns diese Zeit der Stille und dann bin ich mal wieder spontan, Carsten. Und dann singen wir das Lied Nummer 334. Und wer möchte, ich lade dann ein, aufzustehen zu diesem Lied. Aber bitte, ich bin entschieden zu folgen Jesu, bitte sing es nur, wenn du dabei nicht heuchelst, wenn du wirklich dem Herrn folgen willst. Ich bitte dann einfach den Carsten oder das Musikteam, diese Zeit der Stille, ich schließe die Zeit der Stille mit einem Gebet ab und nach dem Gebet dann nahtlos mit diesem Lied. Aber jetzt werden wir stille vor dem Herrn. Herr Jesus, wir staunen immer wieder neu über deine Gnade und Barmherzigkeit, über deine Geduld mit mir, mit uns. Und danke, dass du uns in deine Schule hineinnimmst, dass wir dir nicht egal sind. Bei allem, was du in unser Leben legst, Herr, meinst du es gut mit uns. Und ich danke dir, dass du uns mit einer Seele ausgestattet hast, weil sie ewig lebt. Und Herr, wenn wir gerettet sind, dann dürfen wir wissen, sie lebt für immer bei dir und mit dir. Und danke, dass wir auch immer wieder Heilung, Reinigung von dir annehmen dürfen. So danke ich dir jetzt auch für diese Zeit mit meinen Mitchristen aus Bischofen und Umgebung. Danke, dass du, wenn uns die Wege auch wieder trennen, mit jedem von uns bist, dass du jeden von uns zu deiner Ehre gebrauchst. Danke, dass wir dir, Herr Jesus, folgen dürfen, weil du, Herr, auf diese Erde gekommen bist, weil du für uns gestorben bist, bezahlt hast, weil du auferstanden bist. Herr, du lebst und dafür loben wir dich. Amen.